Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Regierungspartei jubelt. Die Opposition aber spricht von Fälschung und erkennt das Ergebnis nicht an. Georgien befindet sich nach der Parlamentswahl vor wenigen Tagen in einer äußerst angespannten Situation. Inzwischen versammeln sich zahlreiche Menschen zu Protesten gegen die aus ihrer Sicht gestohlene Wahl. Laut offiziellen Angaben konnte die oft als prorussisch bezeichnete Regierungspartei Georgischer Traum rund 54% der Stimmen holen. Auf lediglich rund 38% kamen demnach die Oppositionsparteien, die für eine EU-Orientierung des Landes eintreten. Rasch nach Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses aber wurden Zweifel an der Fairness der Wahl laut. Sie war im Vorfeld als Schicksalswahl bezeichnet worden, die auch darüber entscheidet, welche außenpolitische Ausrichtung der EU-Beitrittskandidat Georgien in Zukunft haben wird. In dieser Folge unseres Podcasts schalten wir nach Georgien. Florian Binder, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wird uns von der Stimmung vor Ort berichten. Er wird uns sagen, auf welche Argumente die Opposition ihre Vorwürfe stützt und wie es nun im Land weitergehen könnte. Und er wird uns erläutern, was die aktuellen Entwicklungen für die innere Verfasstheit Georgiens, aber auch geopolitisch bedeuten. Mehr zur georgischen Politik gibt es auch in der frisch erschienenen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe die Ausgabe in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Torben Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight.
Ja, ich spreche jetzt mit Florian Binder. Hallo Florian.
Hallo Fabian.
Florian, lass uns wie immer in unserem Podcast mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du kurz und knapp beendest, okay?
Okay.
Die Politik in Georgien ist aktuell
polarisiert und unklar.
Die Entwicklungen in Georgien sind für Europa wichtig, weil...
Weil wir nicht nur in einem geopolitischen Konflikt mit Russland sind, sondern auch Georgien ein wirtschaftlich wichtiges Land für Europa sein kann und gleichzeitig eine der größten proeuropäischen Bevölkerungen hat.
Wer die Politik in Georgien verstehen will, muss...
Die Person Bidzina Ivanishvili und die Geschichte Georgiens seit der Unabhängigkeit kennen.
Okay, und auf die Person Ivanishvili, da werden wir später dann auch noch drauf eingehen. Florian, Georgien hat gewählt, wobei es allerdings zahlreiche Stimmen gibt, die in Frage stellen, dass es sich um eine faire Wahl gehandelt hat. Laut offiziellem Ergebnis hat die Regierungspartei Georgischer Traum gewonnen. Die Opposition aber fordert inzwischen Neuwahlen. Es gibt erste Demonstrationen im Land und du lebst und arbeitest ja in Georgien und hast dir kürzlich auch eine solche Demonstration aus nächster Nähe angeschaut. Wie war da die Stimmung und wie nimmst du die Stimmung insgesamt im Land wahr?
Ja, eine sehr gute Frage. Spannenderweise war die Stimmung nach dem Wahltag erst einmal geprägt von kompletter Fassungslosigkeit, würde ich sagen. Also wir hatten am Anfang eben die Prognosen, dass die Opposition gewonnen hat. Plötzlich nach den ersten Ergebnissen stand ein klarer Sieg der Regierung im Raum. Und das heißt, es gab erstmal einen großen Moment der Demotivation. Der Fassungslosigkeit, der Demotivation, etwas, womit eigentlich fast niemand, wir auch nicht, gerechnet haben. Deswegen sind viele Leute davon ausgegangen, dass bei den Protesten, die von der Opposition angekündigt wurden, nicht so viele Leute kommen werden. Das ist allerdings spannenderweise nicht passiert. Vor dem Parlament war alles voll, so viele Leute auf den Straßen. Eigentlich eine relativ trotzige, etwas hoffnungsvollere Stimmung, als ich erwartet hatte. Und gleichzeitig natürlich immer noch die Unklarheit, okay, was passiert jetzt? Und man schaut so ein bisschen auf die Opposition, die auch das erste Mal seit langem wieder oder eigentlich überhaupt geschlossen aufgetreten ist, die ja sich auch in den Protesten, die es im April und Mai gab, eher zurückgehalten hatte, die jetzt aber fast geschlossen auf der Bühne stand und eben zusammen mit der georgischen Präsidentin, die ja die Ergebnisse auch nicht anerkennt.
Die Wahl wurde im Vorfeld von allen Seiten zu einer regelrechten Schicksalswahl erhoben. Warum wurde ihr denn eigentlich eine so elementare Bedeutung beigemessen?
Das hat außen- und innenpolitische Gründe. Und die Wahl wurde relativ klar von der Opposition, teilweise auch von internationalen Stimmen zu eben einer Wahl zwischen Europa und Russland erhoben. Also eben die Tatsache, dass man eine Regierung hat, die immer mehr den europäischen Weg verlässt. Ich denke, auch unsere Hörerinnen und Hörer werden über das Agentengesetz informiert worden sein im April und Mai, also wo eben die georgische Regierung mehrere antieuropäische Gesetze eingebracht hat ins Parlament, die eben außenpolitisch die Reaktion bekommen haben, dass die EU die Beitrittsverhandlungen nicht eröffnet. Georgien ist ja Mitgliedskandidat der Europäischen Union und eben gleichzeitig dieses Gefühl, dass die Regierung, der georgische Traum, sich mehr zu Russland hinbewegt, russlandfreundlichere Rhetorik pflegt. Und deswegen eben dieses Narrativ von der Oppositionsseite und auch von der Zivilgesellschaftsseite. Wir haben hier diese Wahl zwischen Europa und Russland. Und spannenderweise aber wurde die Wahl auch von der Regierung zu einer Schicksalswahl erhoben, mit eigentlich genau dem umgedrehten Argument. Da wurde ganz viel über Krieg und Frieden geredet. Also das wurde so inszeniert, als ob eine sogenannte globale Kriegspartei, mit der Westen gemeint ist. Und da sehen wir eben dieses Abdrehen vom europäischen Kurs von der Regierung, Georgien zu einer Kriegspartei gegen Russland machen möchte. Und das heißt, der Wahlkampf war geprägt von zwei Seiten, die von einer Schicksalswahl reden, aber komplett andere Narrative spinnen.
Florian, jetzt hattest du das Agentengesetz angesprochen und auch auf die Demonstrationen im Frühjahr verwiesen, die eben gegen dieses Agentengesetz waren. Und dieses Agentengesetz, das wird, glaube ich, auch von der Opposition zumindest manchmal auch als russisches Gesetz bezeichnet. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze noch zu sagen.
Dieses Agentengesetz oder auch russisches Gesetz, gut, dass du den Begriff einbringst, weil der ist sehr, sehr akkurat, wurde schon 2023 versucht, von der Regierung einzubringen. Das gab dann auch Massenproteste, die dann daraufhin wurde das Gesetz zurückgenommen. Dieses Jahr dann wieder eingeführt. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass sich eben alle Organisationen, georgischen Zivilgesellschaftsorganisationen, die einen bestimmten Prozentteil, 20% ihres Budgets aus dem Ausland bekommen, sich als ausländische Agenten registrieren sollen müssen. Im Namen der Transparenz offiziell. So, das klingt auf den ersten, aufs erste Hören vielleicht gar nicht so kontrovers. Transparenz, was ist ja an sich nichts Schlechtes. Problem dabei sind zwei Sachen. Erst einmal ist diese Stigmatisierung als Agent in Georgien besonders belegt. Es hat sowjetische Geschichte. Eben, also wenn man ein ausländischer Agent ist, hat das ein großes Stigma in der Gesellschaft. Das ist der erste Punkt. Und zweitens ist dieses Gesetz so formuliert, dass es eine absolute Willkür ermöglicht, bei der der Staat dann gegen unabhängige Zivilgesellschaftsorganisationen vorgehen kann. Russisch ist das Gesetz, wird es genannt, weil es eben in Russland 2012 ein ähnliches Gesetz eingebracht wurde, das spannenderweise im Vergleich zum georgischen damals noch weniger repressiv war. Und man hat dann gesehen in Russland, dass eben im Laufe der nächsten 6 Jahre die unabhängige Zivilgesellschaft komplett zerschlagen wurde, unter dieser Verkleidung von Transparenz zu schaffen.
Nun habe ich das gesagt, die proeuropäische Opposition und bedeutende Teile der Zivilgesellschaft erkennen das Wahlergebnis nicht an. Auch die Präsidentin des Landes, das hast du auch schon angedeutet, spricht von Manipulation und davon, dass man, Zitat, Opfer eines hybriden Krieges Russlands geworden sei. Worauf stützen die oppositionellen Kräfte denn ihre Kritik am Ablauf der Wahl?
Man muss erstmal noch als Spoiler davor sagen, dass die Opposition und die Zivilgesellschaft momentan sich noch im Prozess befinden, Beweise zu sammeln. Und dass man aber schon von Seiten der Opposition und auch von Seiten der Zivilgesellschaft mehrere klare Indizien präsentiert bekommen hat und sehen kann. Warum eben eine hybride Operation? Weil von Oppositionsseite gesagt wird, dass es nicht einen Faktor gab, also es gab nicht nur eine Art, wie die Wahl eben gestohlen worden sein soll, sondern mehrere verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Wir sehen das auch in der Berichterstattung der Wahlbeobachter, also sowohl georgische Wahlbeobachterorganisationen als auch internationale Wahlbeobachtungsorganisationen, Transparency International, IRI, NDI, haben alle bisher die Wahlen als weder frei noch fair bezeichnet. Was wir, und damit meine ich jetzt alle beobachtenden Parteien während der Wahl, gesehen haben, sind, es gibt extrem viele Berichte von erstens Einschüchterungen von Wählern und Wählerinnen. Das ist alles vor der Wahl bisher passiert. Also Berichte davon, dass Menschen, die für den Staat arbeiten, angerufen wurden, gezwungen wurden, bedroht wurden, zur Wahl zu gehen, für die Regierung zu stimmen. Also ein massiver Einsatz staatlicher Ressourcen für die Mobilisierung für die Regierungspartei. Wir sehen gleichzeitig immer mehr Berichte, die davon sprechen, dass teilweise Pässe und Personalausweise von Wählern und Wählerinnen konfisziert wurden vor der Wahl. Das sind Fälle, die sich mehren, und Teile der Opposition und auch der Zivilgesellschaftsorganisation, insbesondere ISFET, sprechen davon, dass dann mit Hilfe dieser konfiszierten Pässe Personen, und dafür gibt es teilweise Videobelege, mit mehreren Personalausweisen in verschiedene Wahllokale gegangen sind und dort dann eben jeweils für Personen abgestimmt haben, die sie nicht selber sind und die aber nicht selber zur Wahl gehen konnten, weil ihre Pässe konfisziert wurden. Gleichzeitig haben wir dann noch die traditionellen Fälle. Das heißt also, man hat Beobachter der Wahlkabinen verwiesen, man hat Menschen zusammengeschlagen vor den Wahllokalen, man hat teilweise, auf Englisch heißt das Ballot Stuffing, das bedeutet, man nimmt einfach ganz, ganz viele Wahlzettel und schmeißt sie in die Urne. Also solche Sachen sind massiv vorgekommen. Also man hat sehr, sehr hohes Niveau an diesen Fällen beobachtet. Also eben so ganz viele verschiedene kleine Einflussmöglichkeiten, die sich zu einem großen systematischen Gesamtbild zusammenschließen.
Das, Florian, zumindest ist die Ansicht der Opposition. Wie ist es denn mit unabhängigen Beobachtern? Wird das jetzt geklärt? Können wir erwarten, dass wir in einer Woche sozusagen eine Art Urteil in Anführungszeichen haben? Oder wie wird das jetzt weitergehen?
Ob es eine Woche nur dauert, kann ich nicht sagen. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen weitere Reports geben, weitere Untersuchungen geben, sowohl von internationaler Seite. Also wir warten zum Beispiel noch auf den Endbericht der OSZE, die zwar in ihrer sehr immer der diplomatischen Sprache trotzdem neutraler berichtet hat als vielleicht andere Beobachterorganisationen, die aber auch sehr besorgt sich gezeigt hat von den beobachteten Einflussnahmen von Seiten der Regierung und von dem Auftreten von eben Gewalt etc. während des Wahltags. Das heißt also, bisher, wir warten darauf, dass weitere Beweise gesammelt werden. Es gibt immer mehr Untersuchungen. Eine spannende Initiative, die jetzt heute reinkam, ist von der Opposition selber, die jetzt verlangt, dass die Zentrale Wahlkommission eine Datenbank einrichtet, wo Wähler und Wählerinnen überprüfen können, wo sie gewählt haben, um so festzustellen, ob die Stimmen eben gestohlen wurden. Und gleichzeitig verlangt aber die Opposition auch nach einer internationalen Untersuchung. Und wir haben ja auch gesehen, wenn wir das Statement der EU-Minister und Ministerinnen angucken, das am Dienstag oder am Montag sogar noch rausgekommen ist, wird ja auch von internationaler Seite nach einer Untersuchung verlangt. Also das Problem ist eben, es muss eine Untersuchung sein, die unabhängig stattfindet. Das heißt, man kann sich nicht auf die Zentrale Wahlkommission verlassen, denn dieses auch von der Regierung mit eingenommen, würde ich sagen.
Ich habe es ja gesagt, und du hast es jetzt auch mehrfach angesprochen, dass offiziell die Regierungspartei Georgischer Traum gewonnen hat. Und ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du auch schon auf die entscheidende Figur in dieser Partei und in der georgischen Politik insgesamt hingewiesen, nämlich auf den Geschäftsmann Bezina Iwanischwili. Du hast gesagt, die georgische Politik kann man nicht verstehen, ohne Iwanischwili zu kennen. Was ist er denn für eine Person und warum ist er so wichtig?
Ich würde sagen, dass das Wort Geschäftsmann für Bezina Iwanischwili ist fast schon ein Euphemismus. Also es handelt sich hier um einen klassischen Oligarchen. Also es handelt sich um den reichsten Mann Georgiens, der ungefähr ein Vermögen von 7 Milliarden hat. Vor 4 Jahren habe ich das mal ausgerechnet. Also das Vermögen Bezina Iwanischwilis ist ungefähr ein Drittel, so groß wie ein Drittel bis die Hälfte des georgischen Bruttonationalprodukts. Also einfach eine Situation, in dem eben ein Mann so viele Ressourcen hat, dass er eigentlich ja fast alles kaufen kann. Das Problem an der Person Bezina Iwanischwili ist, dass er auch sehr, ja, wie soll man sagen, mysteriös ist auf eine Art und Weise. Also er kommt aus diesem russischen Oligarchenkosmos, hat in den 90ern sein Geld in Russland gemacht, hält mehr oder weniger klar immer noch Anteile an Firmen in Russland, beziehungsweise hat Besitz in Russland und ist eben dann Anfang der 2000er nach Georgien gekommen. Und 2012 dann in die Politik eingetreten mit dem Versprechen, innerhalb von einem halben Jahr die alte Regierung von Michail Saakaschwili zu stürzen und die Demokratie ins Land zu bringen. So, den ersten Teil hat er geschafft, also die Regierung wurde gestürzt und war dann ein halbes Jahr lang Premierminister, ist dann zurückgetreten und fungiert aber seitdem, ist dann immer mal wieder zurückgekommen in mehreren verschiedenen Parteiämtern. Das einzige politische Amt, was er momentan hat, ist das des Ehrenvorsitzenden des georgischen Traums, der aber spannenderweise das Recht hat, den Premierminister vorzuschlagen, ist fungiert also als informeller Herrscher eigentlich seit 2013. So, und seit 2020, insbesondere aber auch seit 2022, sehen wir, dass in Iwanischwilis Rhetorik und in Iwanischwilis Denken eine Umkehr stattgefunden hat, die immer klarer öffentlich sich gegen den Westen richtet. Das hat sehr, sehr viele Gründe, die wir jetzt vielleicht nicht ganz im Detail diskutieren können. Das heißt eben, wir haben einen Oligarchen an der Spitze der Regierung, der mit seinem Geld und seinem Einfluss eigentlich die Politik Georgiens dominiert und der eben aus diesem russischen Kosmos kommt, dem also deswegen auch immer wieder unterstellt wird. Und teilweise kann man das auch in seinen Äußerungen, in seiner Politik sehen, dass er eben eine russlandfreundliche Politik betreibt und Georgien wieder näher nach Norden bringen möchte.
Nun sehen wir also diese sehr angespannte Situation in Georgien und du hast auch schon von den ersten Demonstrationen berichtet, bei denen Zehntausende laut Medienberichten auf der Straße waren. Was glaubst du, wie wird es denn nun in der georgischen Politik weitergehen und was bedeutet das Ergebnis bzw. die aktuellen Entwicklungen denn für die innere Verfasstheit des Landes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mit einem klaren, man kann es noch nicht sagen, beantworten kann. Für die innere Verfasstheit des Landes bedeutet es eine Verstärkung der extrem politischen Polarisierung Georgiens. Es bedeutet vermutlich eben Massenproteste. Die Opposition hat angekündigt, nicht ins Parlament einzuziehen, das Parlament zu boykottieren. Die Präsidentin hat mehr oder weniger klar verlauten lassen, das Parlament nicht zu vereidigen. Also das heißt, wir könnten uns auf eine Verfassungskrise in Georgien zubewegen. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, in der ganz viel jetzt auf die europäischen Reaktionen und die westlichen Reaktionen geguckt wird. Wenn wir eine Situation haben, in der eben vom Westen die Wahlen oder beziehungsweise eine Aufarbeitung der Wahlen gefordert wird, Unterstützung für die Opposition und die georgische Zivilgesellschaft kommt, dann könnte es möglicherweise eine Lösung der Krise geben. Also wenn eben die Unterstützung von außen, die Aufmerksamkeit von außen nicht stark bleibt, stattfindet, kann es auch sein, dass es eben hier zu einer Situation kommt, in der der georgische Traum eine Regierung stellt, weiterhin an der Macht bleibt und dann vermutlich der proeuropäische Weg Georgiens erst einmal verlassen wird. Der Mitgliedsstatus ist ja eingefroren, Beitrittsverhandlungen sind eingefroren und wo es zu einer größeren Bewegung in Richtung Autokratie kommt.
Florian, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass Georgien eigentlich ein sehr proeuropäisches Land ist. Woran kann man das denn eigentlich festmachen? Weil wir wissen jetzt nicht, wie akkurat die Wahlergebnisse sind, aber man hat dann doch den Eindruck, dass das Land eigentlich sehr gespalten ist, was die Zukunft des Landes angeht.
Also zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, woher wissen wir das? Wir sehen das in allen Meinungsumfragen, die in Georgien gemacht werden. Egal von wem, egal wann. Die Zustimmung zum Beitritt in die Europäische Union bewegt sich immer um die 80%. Der zweite Punkt dazu ist, dass selbst der georgische Traum, der eben klar sich eigentlich gegen Georgiens europäische Zukunft stellt, in seinen Taten gegen die europäische Zukunft Georgiens stellt, sich in seinen Worten explizit nicht gegen die europäische Zukunft Georgiens stellt. Das heißt, es wurde Wahlkampf gemacht, auf den Plakaten des georgischen Traums war zur Hälfte das Parteilogo, zur anderen Hälfte die Flagge der Europäischen Union zu sehen. Man verspricht den Leuten bis 2030 mit, und das ist das Wichtige dabei, mit Souveränität und Würde in die Europäische Union einzutreten. Das heißt, es ist so eine Situation, in der selbst diese Regierung, die sich eben und das ist ja von EU-Seite bestätigt, klar gegen europäische Politik stellt, es sich nicht leisten kann, das öffentlich zu sagen. Man kann das tun, aber man verspricht eben gleichzeitig immer den Leuten, nein, nein, wir sichern nur unsere Souveränität und unsere Werte und wir wollen immer noch Richtung EU. Man hat das ja auch in dieser Woche an den Verlautbarungen des georgischen Premierministers gesehen, Irakli Kobachidze, kontrolliert von Iwanischwili, der gesagt hat, weiterhin bleibt unsere außenpolitische Priorität die europäische Integration. Das sind aber, und das muss man so klar sagen, einfach leere Worthüllen. Wir können uns die Taten des georgischen Traums angucken, das Verhalten, was dazu geführt hat, dass die Mitgliedschaftsperspektive eingefroren ist, Milliardenhilfen aus der Europäischen Union Georgien jetzt nicht erreichen. Das heißt eben diese Rhetorik, ist eigentlich für das innere Publikum da, damit, weil man sich nicht klar gegen die Europäische Union stellen kann, in Georgien noch nicht.
Florian, Georgien ist eher, du hast es gesagt, EU-Beitrittskandidat und gleichzeitig versucht Russland, seinen Einfluss im Land auszubauen. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen aus deiner Sicht für die außenpolitische Ausrichtung Georgiens und die geopolitische Lage in der Region?
Ich würde sagen, dadurch, dass Georgien EU-Beitrittskandidat ist, hat eben Europa hier eher ein inhärentes Interesse, dass das Land sich auf einem demokratischen und proeuropäischen Weg befindet. Gleichzeitig muss man sagen, hat aber Europa auch wirtschaftspolitische Interessen an der Region. Es wird viel entschieden in der Region. Und wenn Georgien seine außenpolitische Ausrichtung verlässt und pro-russischer agiert, hat das auch Konsequenzen für die anderen Länder in der Region. Das hat Konsequenzen für Armenien, die gerade versuchen, sich mehr und mehr vom russischen Einfluss zu lösen. Und es hat auch Konsequenzen eben dafür, wie Aserbaidschan vielleicht agieren wird, wo Europa ja ganz stark auch wirtschaftlich Interessen hat. Das heißt also, eine pro-russische Regierung, das ist vielleicht auf den ersten Blick relativ banal, würde dazu beitragen, dass Russlands geopolitische Lage gestärkt ist. Das hat Konsequenzen für die Situation in der Ukraine, das hat Konsequenzen für die Situation generell global. Also eben der Südkaukasus ist für Russland eine Schlüsselregion schon immer gewesen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Leute in Georgien und auch die anderen Länder in der Region nicht als Europa nicht vergessen und uns eben bewusst sind, dass wir auch ja ein Interesse an der Situation im Südkaukasus, nicht an der Ausrichtung generell, aber an der Situation im Südkaukasus haben. Und dass es natürlich in unserem Interesse ist, die Georgier und Georgierinnen dabei ja zu unterstützen, in einem freien Land zu leben, in einer freien Demokratie zu leben.
Zum Abschluss die Frage. Du hast es angedeutet, und wir sehen es jetzt ja auch wieder, dass Georgien, die politische Landschaft in Georgien sehr, 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 sehr polarisiert ist. Gibt es denn irgendwas, was die Hoffnung macht, dass sich diese extreme Polarisierung reduzieren lässt?
Tja, das ist, ich möchte jetzt natürlich auch unseren Hörern und Hörern nicht so eine depressive Stimmung geben. Also versuchen wir uns auf das Positive zu konzentrieren. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass wir in Georgien immer noch eine sehr lebendige Zivilgesellschaft haben. Und eine Bevölkerung, die auch bereit ist, für ihre Interessen einzustehen. Wir sehen das an den Protesten jetzt. Ich glaube, wenn die Regierung sich darauf einlässt, unabhängige Untersuchungen zuzulassen, wäre das auch in ihrem Interesse. Es kann nicht im Interesse der georgischen Regierung sein, als illegitim wahrgenommene Regierung auch in Augen des Westens zu agieren. Das ist, glaube ich, eigentlich im Interesse keiner Regierung. Deswegen würde ich sagen, ich habe vielleicht momentan nicht extrem viel Hoffnung, dass sich die extreme politische Polarisierung reduzieren lässt. Ich habe aber die Hoffnung, dass gerade jetzt Europa, Deutschland und der Westen genau hinschauen werden, was in Georgien passiert und das Land nicht vergessen werden. Ich glaube, das ist die größte Hoffnung, die ich habe, dass wir eben die Georgier und Georgierinnen nicht alleine im russischen Kosmos lassen und dass wir eben ja dahinter stehen, dass die Unklarheiten, die es bei dieser Wahl gibt, die sich zunehmenden Indizien für mögliche Wahlfälschungen genau zu untersuchen sind, dass wir das einfordern und dass wir auch dabei unterstützen. Und man hat das auf dem Protest ganz doll gesehen. Ganz viele Schilder mit Europe Help Georgia, SOS, wir brauchen euch. Man hat das auch in den Statements der Opposition und der Zivilgesellschaftsorganisation gesehen. Also die Leute gucken auf uns. Und ich glaube, was mir Hoffnung gibt, sind bisher die Statements, die wir gesehen haben aus dem Westen, die ganz klar sagen, wir sehen hier, es benötigt eine unabhängige Untersuchung dieser Wahl. Und ich meine, eine unabhängige Untersuchung der Wahl wird zutage fördern, was passiert ist. Wenn am Ende sich herausstellt, dass es gar keine Wahlfälschung gab, wovon ich persönlich jetzt erst einmal nicht ausgehen würde, dafür sind die Anzeichen zu stark, wäre das ja auch im Interesse der georgischen Regierung. Weil dann hätte sie legitim gewonnen. Und wenn sich herausstellt, dass dem nicht der Fall ist, dann muss es Neuwahlen geben.
Florian, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Hat mich sehr gefreut.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zur neuen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, gibt es unter dem entsprechenden Link in den Shownotes. In der Ausgabe gibt es auch einen ausführlichen Artikel zu den Hintergründen der politischen Polarisierung in Georgien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.